Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir nehmen Fahrt auf in der schönen Woche und besichtigen die vergangenen Tage und sind zunächst bei einem Thema, das primär erstmal keine Wunschvorstellung ist, sondern ein Versprechen unserer Verfassung. Chancengleichheit. Artikel 3 garantiert nämlich jedem die gleichen Startbedingungen in dieser Gesellschaft. Theoretisch. Untersuchungen des Münchner IFO-Instituts aus dem vergangenen Jahr indes zeigen, der soziale Aufstieg in Deutschland stockt, während in anderen Industrienationen mehr Durchlässigkeit herrscht. Wer in eine bildungsferne oder einkommensschwache Familie hineingeboren wird, hat es strukturell schwerer. Herkunft schlägt Leistung, nennt es die Soziologieprofessorin Dr. Christina Müller. Sie erforscht, warum Deutschland beim sozialen Aufstieg im internationalen Vergleich zurückfällt und was politisch dagegen getan werden müsste. In ihrem neuen Buch Die Mühen des Aufstiegs, wie soziale Ungleichheit unsere Lebensläufe prägt. Guten Tag, Frau Müller, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Wiebrecht.
Haben Sie es geschafft oder haben Sie es trotzdem geschafft?
Gute Frage. Ich würde sagen, ich habe es trotzdem geschafft, weil ich erstmal auf der Hauptschule war. Das war ein weiter Weg.
Warum wird man diesen Makel in dieser Gesellschaft nicht so schnell los, obwohl es eigentlich gar kein Makel ist?
Wenn ich nicht drüber reden würde, würde man es ja erstmal nicht sehen, weil ich habe jetzt eine Professur und das ist erstmal eine sehr privilegierte Position, aber der Kampf und der Weg dahin, der unterscheidet sich mit Sicherheit zu den meisten der Professorinnen, die ich so kenne und die so lehren und forschen.
Mhm. Sie sagen, unser Bildungssystem, und das finde ich ist ein harter Befund, sei im freien Fall befindlich. Woran machen Sie das fest?
Wir haben einfach schon seit vielen Jahren immer den gleichen Befund, dass nicht nur die Kompetenzen im internationalen Vergleich relativ schwach ausfallen oder wir nur im Mittelfeld sind unter den führenden Industrienationen, sondern auch, dass die soziale Durchlässigkeit, also der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg unfassbar groß ist in Deutschland. Und dafür werden wir auch von vielen supranationalen Organisationen sehr gerügt, schon seit Jahren. Und es passiert trotzdem sehr, sehr wenig, um das zu verändern.
Jetzt nehme ich mal an, dass Ihre Eltern keine Goethe-Gesamtausgabe im Regal hatten, Sie nicht jeden Tag zum Tennis abgeholt wurden, wo
Nein.
Sie dann den Sohn des Staatssekretärs kennengelernt haben, der mit Ihnen gemeinsam über den Pompeji-Besuch besprochen hat. All diese kleinen Impulse, die der Staat ja eigentlich auch nicht regulieren kann. Wo kann und muss denn der Staat ansetzen?
Er muss gewährleisten, dass die größtmögliche Bildung für jeden durchgesetzt wird. Und mit unserem Bildungssystem ist das im Moment sehr, sehr schwierig, weil wir eben diese Befunde immer wieder haben. Und man muss dazu sagen, dass das Bildungssystem auch nicht fair gegenüber den Menschen ist, die eigentlich sehr viel leisten. Also es gibt ja die Befunde, dass auch bei gleichen Leistungen Arbeiterkinder eine dreifach geringere Chance haben, auf ein Gymnasium empfohlen zu werden von den Lehrkräften. Und das sind Befunde, die werden einfach in der Medienwelt sehr, sehr selten betrachtet. Die finde ich aber ganz schön krass, weil das ja zeigt, dass das eben auch gar nicht fair beurteilt wird. Also wenn Arbeiterkinder trotz ihrer schlechteren Ausgangsbedingungen so viel leisten und gut sind, trotzdem schlechtere Empfehlungen erhalten. Also das ist ja auch im System schon ein Fehler.
Ja, trotzdem nochmal die Frage, eigentlich muss der Staat ja dann überkompensieren, also den Mangel des Elternhauses in irgendeiner Art und Weise wettmachen.
Ja.
Wie soll das anders als über zusätzliche Fördermaßnahmen geben, weil im System scheint es ja nicht zu funktionieren.
Ja, genau. Also im Grunde muss man eigentlich viel früher anfangen, also in der frühkindlichen Bildung, weil die Kinder, die in die Schule kommen, die sind ja schon so unfassbar unterschiedlich in ihren Kompetenzen und Wissensgebieten und so weiter. Das heißt, die Schule ist da, also die Grundschule ist da eigentlich schon der zweite Schritt. Sie haben recht, das muss einfach viel früher passieren. Und trotzdem sind eben auch die Strukturen eines Systems in Frage zu stellen oder zumindest zu prüfen, weil wir eben diese Übergänge haben. Und das ist auch im internationalen Vergleich ein sehr, sehr altes System. Also die Kinder im Alter von 10 Jahren schon auf unterschiedliche Schulen zu schicken, bringt den einen Vorteil und den anderen Nachteil, weil manche brauchen bestimmte Umfelder, um sich auch entwickeln zu können. Und das wird ja sehr früh schon sehr kanalisiert, nach sozialer Herkunft vor allen Dingen.
Wir haben ja das Narrativ vom Tellerwäscher zum Millionär. Was ist das eigentlich, eine Erfolgsformel oder Irreführung der Bevölkerung?
Ja, das ist eine schöne Geschichte, aber sie ist halt unfassbar selten. Die kommt ja auch aus den USA, aber auch bei uns ist das einfach ein Versprechen, was so nicht eingehalten wird. Ich habe mal geguckt, also diese Extremaufstiege sind wirklich 1% in der Sozialstruktur. Das sind Geschichten, die werden gerne erzählt. Die passieren auch, aber halt wahnsinnig selten und man kann sie überhaupt nicht verallgemeinern.
Wer mal mit Ihren Schülern geredet hat, der weiß, dass sie einander sofort erkennen in irgendeiner Art und Weise. Also quasi die höchsten anglikanischen Schulen, weil es einen bestimmten Code gibt, es gibt einen Dresscode, es gibt unglaublich viele Nuancen, die man eigentlich nur erkennt, wenn man dazugehört. Für alle anderen ist das eine gläserne Decke. Wo ist es denn gelungen, die mal gründlich zu durchstoßen? In welchem Land sagen Sie, schauen Sie mal dahin, so könnte es gehen?
Ach, wir haben eigentlich viele Beispiele wie Kanada oder Finnland. Also Finnland hat ja schon in den 1980er Jahren das Bildungssystem komplett umgebaut. Die haben auch ganz viele professionelle Teams in diesen Schulen, die eben versuchen, also das größtmögliche versuchen, und die sind einfach viel erfolgreicher als wir, wenn es um diesen Abbau von Ungleichheiten geht. Also daher, Kanada ist auch ein schönes Beispiel, die Ganztagsschulen haben, wo die Kinder wirklich wahnsinnig gut gefördert werden und wo ein Ausgleich wirklich stattfindet. Hier hatte ich das Gefühl, es passiert viel zu selten und viel zu wenig. Und wir müssen natürlich bei uns noch berücksichtigen, dass wir 16 Bundesländer haben und gar nicht von einem Bildungssystem sprechen können, weil es sind 16 verschiedene und auch die Regionen sind nochmal unterschiedlich.
Sie betonen, dass es Ihnen nicht darum geht, zu zeigen, dass die aufgestiegen sind, besser sind als diejenigen, denen es nicht gelungen ist oder quasi absteigen sozial. Vielmehr geht es Ihnen um problematische Glaubenssätze und Leitbilder. Was sind denn problematische Glaubenssätze, denen wir noch anhängen in diesem Land?
Ja, zum Beispiel, dass man mit Fleiß alles erreichen kann. Das ist natürlich eigentlich durch die Wissenschaft schon lange widerlegt, weil sich nicht nur Geld vererbt, sondern eben auch, was Sie schon genannt haben, kulturelles Kapital, also Bildungskapital, wie sind die Eltern schon gebildet, welche Sprache wird gesprochen, aber auch soziale Netzwerke, von denen haben Sie auch schon vorhin gesprochen, die eben auch Habitusmuster vereinen. Das sind alles Unterschiede und daher würde ich sagen, diese Glaubenssätze, die existieren weiterhin, aber sie bröckeln auch langsam, weil wir eine extreme soziale Ungerechtigkeit auch spüren, auch bei vielen Menschen, die immer wütender werden, weil sie merken, hier stimmt was nicht.
Also tatsächlich wirkungsmächtig zu sein und tatsächlich in dem Glauben, Herrin oder Herr des eigenen Lebens zu sein, hat ja eine ungeheure Wirkungsmacht und wirkt sich aus meiner Sicht auch stabilisierend auf die Demokratie aus. Was heißt denn das im Grunde genommen, wenn diese Frustration eingebaut ist und man im Grunde genommen eben genau nicht durch die gläserne Decke durchkommt?
Naja, das schürt das Misstrauen in eine Gesellschaft und auch in ihre elementaren Institutionen, wie das Bildungssystem, aber auch in die Politik oder Justiz. Wir sehen das ja auch an vielen Untersuchungen, dass dieses Vertrauen in Institutionen, die ja die Basis sind, an die wir glauben wollen und müssen eigentlich, weil ja sie garantieren eigentlich ja unsere Rechte, dass das aber bröckelt. Und ich würde sagen, dass das unter anderem schon ein Ausdruck dafür ist.
Und was können diejenigen tun, die es geschafft haben, für diejenigen, die es noch schaffen möchten?
Ja, vielleicht, ich habe dieses Buch extra, ja, so ungefähr, das war meine Intention, weil in der Wissenschaft sind ganz viele Befunde da. Ich versuche das mal einer allgemeinen Bevölkerung ein bisschen besser sozusagen rüberzubringen, weil die wissenschaftliche Sprache und die wissenschaftlichen Bücher ja nicht so zugänglich sind, wie mal ein Sachbuch, wo ich nicht nur biografisch ein bisschen berichte, sondern auch eben ganz viele Themen, die das mit sich bringen, also auch die Mühen des Aufstiegs nochmal erläutern, woran scheitert das eigentlich, sind emotionale Kosten, es sind soziale Kosten, die auch eben diesen Aufstieg rahmen und die ihn auch erschweren.
Die Mühen des Aufstiegs, wie soziale Ungleichheit unsere Lebensläufe prägt, ein Buch von Professorin Christina Möller, Soziologieprofessorin mit dem Schwerpunkt Sozialstruktur und sozialer Wandel. Danke fürs Gespräch und ein angenehmes Wochenende, Frau Möller.
Ich danke Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.